zu viel. Der Mental Health Podcast. Powered by Valeara.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zu viel, der Mental Health Podcast. Mein Name ist Lars Tons Feuerborn. Ich bin der Host und selber auch Betroffener. Bei mir dabei ist heute meine Co-Hostin Simone Hoffmann. Du bist Coach und auch Yoga-Lehrerin.
Richtig.
Hallo Simone.
Hallo.
Und wir haben dabei Sabine, unseren Gast heute, Betroffene. Sie erzählt uns ihre Geschichte und du kommst aus dem Pflegeberuf.
Ja, hallo erstmal. Ne?
Schön, dass du dabei bist. Ja, wir werden heute darüber sprechen, wie es ist, zum einen sich selbst auch zu verlieren, vor allem wenn der Job zu einer großen Herausforderung wird. Wir werden gerade auch über diesen Pflegejob sprechen. Da habe ich sogar schon Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt, war selber auch tätig. Und was dir da eigentlich alles Schlimmes widerfahren ist und was dafür gesorgt hat, dass du auf deine ganz persönliche Reise zu dir selbst gehen musstest.
Genau.
Sabine, wie war denn überhaupt so dein Leben, bis es dazu kam? Du bist seit, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, seit 85 im Pflegeberuf.
1984.
Seit 1984. Mhm. Hast jetzt auch schon seit 25 Jahren dann in leitender Position dort gearbeitet. Erzähl uns mal ein bisschen dazu.
Ja, also ich habe direkt nach meiner Ausbildung sozusagen ein Jahr unterbrochen, weil meine Tochter da geboren wurde und bin dann direkt in den Beruf wieder eingestiegen. Hab in ganz vielen Häusern erstmal gearbeitet, in einem riesigen Ärztehaus und bin dann hierher umgezogen von einem Ort in Brandenburg hierher nach Essen und habe hier dann auch direkt wieder gearbeitet, war alleinerziehend. Und das war auch alles nicht so einfach und habe dann viel auf mein Kind geachtet, alles für mein Kind getan, damit es meiner Tochter gut geht. Und da ging das Ganze eigentlich schon los, dass ich eigentlich wenig bis gar nichts für mich getan habe und mich eigentlich auch immer so, weil ich ja hier alleine war mit meiner Tochter, auch beobachtet gefühlt habe von der Familie, ob jetzt alles richtig läuft, ob es dem Kind gut geht, ob die dann alles hat und ob da alles so läuft. Ich habe mich dann schnell auch weitergebildet, fort- und weitergebildet als Leitung im Pflegebereich und war in einer großen Klinik tätig und habe da große Bereiche geführt. Und das hatte am Anfang wirklich noch was mit Führung zu tun und ein Miteinander und was im Zuge der Umstrukturierung und der personellen Veränderungen in der Pflege eigentlich immer schwieriger wurde und wir eigentlich viele Jahre nur noch Mangel verwaltet haben. Mhm. Ja, mit Personalengpässen umgehen mussten, mit zu wenig Personal, mit nicht gut ausgebildetem Personal. Und die Bewerberlage wurde immer schlimmer und für uns als Leitung sind eigentlich alle Aufgaben zugekommen. Wir haben mitgepflegt, wir haben alles gemacht, wir waren Zuhörer, wir hatten eigentlich alle Rollen. Und das hörte auch nicht auf, diese Spirale. Na? Ja, und das Leben hat es dann so mit sich gebracht, dass ich dann leider schon mal eine Trennung hinter mich gebracht habe und das war auch ganz furchtbar. Ich bin dann sozusagen alleine zurückgeblieben, weil meine Tochter ein Jahr vorher ausgezogen war und ich dann sozusagen alleine war, das erste Mal in meinem Leben und mit mir alleine klarkommen musste.
Und zusätzlich mit der Belastung.
Zusätzlich mit diesen Belastungen. Leider verstarb dann auch mein Vater, was für uns alle ein Riesenschock war. Das war sehr plötzlich. Er war noch relativ jung, er war keine 70. Da gab es aber keine Zeit für, um das zu verarbeiten. Und bei uns in der Familie hat so jeder vor sich hingewurstelt mit der Trauer, aber so richtig miteinander haben wir nicht gesprochen. Ja, und ich bin dann, ich habe dann den Arbeitsplatz gewechselt und bin da sehr zufrieden gewesen in einem anderen Unternehmen, wo ich auch, wo die Chemie eigentlich mit dem Chef super gestimmt hat und das irgendwie über Jahre gut ging und ich auch ein zweites Mal noch gewechselt bin zu diesem Chef. Die ersten Monate gingen auch gut und dann gab es auch wieder finanzielle Einschnitte, wo dann solche vermeintlich teuren Mitarbeiter wie ich, was auch direkt benannt worden ist, ja, sozusagen ein Problem geworden sind.
Magst du sagen, was da benannt worden ist?
Ja, zu alt, zu teuer und auch zu wenig Leistung, obwohl man 3 Jobs eigentlich gemacht hat.
Ja, das kommt eben hinzu. Genau. Also das ist halt auch dieses typische, als ich damals vor der Entscheidung stand, ich habe halt Pflege, Altenpflege, vor allen Dingen viel, ich sag mal, Dementenpflege gemacht und ich habe das super gerne gemacht und stand vor der Entscheidung, okay, möchte ich das jetzt voll machen? Und habe für mich entschieden, nein, ich möchte es nicht. Und das nicht, weil der Job nicht toll ist, sondern weil ich einfach wusste, wie die Bedingungen sind. Und mich das so abgeschreckt hat, dass ich gesagt habe, nee, das wäre nicht der Weg für mich, weil ich einfach selber weiß, ich würde mich selber daran irgendwann zugrunde richten. Deswegen habe ich den größten Respekt immer vor Leuten, die drinbleiben. Aber ich finde es viel schlimmer, auch zu wissen, wie hart der Job ist. Und auch da ist einfach mal wieder unsere Gesellschaft und vor allen Dingen unsere Politik gefragt, dafür zu sorgen, dass wir einfach viel besser versorgt sind, dass die Menschen, die in diesen Berufen sind, viel besser versorgt sind. Und das ist halt genau. Ein Riesenpunkt. Und wenn man dann auch noch hört, guck mal, du machst 3 Jobs, hast noch genug Belastung auch im Privaten, weil das wird ja vergessen, dass diese Menschen, die schon beruflich so viel Herausforderungen haben, auch noch ein Privatleben haben. Und da kann auch nicht immer alles rundlaufen. Ja? Und das ist halt auch ein Riesenpunkt. Du bist ja dann auch an deine Grenzen gekommen. Wir haben vorher schon mal so ein bisschen gesprochen. Du sagtest, bei dir ging es zum Beispiel auch los mit einer Atemwegserkrankung. Genau. Magst du mal sagen, wie es, also wie der Verlauf war von, ich sag mal, dein Chef war nicht mehr der tolle Chef, bis hin auch zu dieser Atemwegserkrankung?
Ja, also ich habe mich dort dann zunehmend unwohler gefühlt, weil die Arbeitsatmosphäre plötzlich eine andere war. Und eigentlich nur noch mit Bauchschmerzen zur Arbeit gefahren und sicherlich hat man auch Veränderungen an mir gemerkt. Ich habe mich ja selber auch so nicht mehr wohl gefühlt. Wie gesagt, ich wurde dann immer wieder krank, immer wieder Bronchitis und weg, Bronchitis und wieder weg. Und dann kamen noch andere körperliche Symptome dazu, die mit dem Bewegungsapparat zu tun hatten. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich meinen Tagwerk nicht mehr schaffe. Das war auch zu sehen, weil immer noch mehr obendrauf kam und mir wurde gesagt, man könnte sich melden, wenn das zu viel würde. Das habe ich dann getan und mir ist dann die Frage gestellt worden, ob ich dann meine Arbeit nicht mehr schaffen würde. Also diese Meldung, es geht jetzt nicht mehr, hat genau das Gegenteil bewirkt. Mhm. Was dann für mich nochmal ganz schlimm war, wo ich wusste, was mache ich, wo ich nicht mehr wusste, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und statt da nochmal nachzuhaken, bin ich dann auch panisch geworden eigentlich und habe immer mehr getan, um zu zeigen, naja, ich kann es ja doch, ich werde den Ansprüchen hier gerecht und immer mehr und immer mehr und immer mehr, bis es dann einfach auch nicht mehr ging und ich dann wegen Schmerzen, Ganzkörperschmerzen zum Hausarzt gegangen bin und der mir dann eine Frage gestellt hat, wo bei mir dann die Tore geöffnet waren. Und er ist ein sehr empathischer Mann und hatte den richtigen Knopf gedrückt.
Und wusste einfach
Bescheid und hat dann gesagt, also hier müssen wir noch ganz andere Dinge angehen und hatte dann den Begriff das Burnout erstmal in den Raum geworfen und dann habe ich erstmal entsetzt geguckt und ja, und dann hat das seinen Lauf genommen. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich dann in die Psychotherapie kam, bis ich eine Anbindung gefunden hatte und einen Termin bekommen habe. Und dann ging es eigentlich dann auch schnell. Also ich bin dann wegen meiner körperlichen Symptome behandelt worden bei anderen Fachärzten und dann das Augenmerk.
Ging es um die Psyche danach.
Genau.
Also würdest aber auch schon sagen, du hast erstmal die Überlastung ja nicht unbedingt gekonnt ignoriert, aber du hast es schon auch sehr stark beiseite geschoben, um in dem Job weiter zu funktionieren.
Ja, um weiter zu bestehen, um auch das Bild, was ich eigentlich so abgegeben habe, die immer da ist, die uns immer hilft, die Chefin, die uns Sicherheit gibt. Ja, und dann ging das einfach nicht mehr. Genau, und auch bei meiner Familie, ne, die kennen mich ja jetzt auch ganz anders. Das war ja auch nochmal ein Rieseneinschnitt, gerade auch für meine Mutter, die sehr leistungsorientiert auch ist, ne, und uns auch so erzogen hat, funktionieren und machen. Eine Frau, großes Grundstück, die Eltern versorgt, 3 Kinder, immer arbeiten gegangen.
Ja. Simone, warum verdrängen Menschen über Jahre hinweg oftmals, ich sag mal, ja, zum einen diese Anzeichen, die Probleme, vor allen Dingen, die so ein Job dann mit sich bringen kann, und ja, ignorieren dann oder verdrängen dann halt auch das, was im Privaten dann immer mehr abrutscht. Was ist da so deine Einschätzung?
Na, ich denke, für uns alle gehört es zum Schwierigsten, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Die Wahrheit über uns selbst, aber vielleicht auch die Wahrheit, also zum einen zu sagen, stimmt, ich bin gerade nicht mehr so leistungsfähig, das entspricht nicht dem Bild, das ich von mir immer hatte. Das ist keine schöne Erkenntnis. Es ist aber dann eben auch nicht schön, für sich selbst zu sagen, okay, ich kann hier gerade nicht, ich kann wirklich nicht mehr leisten. Ich bin gerade aufgrund von Alter oder Überforderung oder aus welchen Gründen auch immer, es ist völlig egal, sondern einfach zu sagen, ja, es ist, ich kann gerade nicht mehr. Und ich glaube, so eine Wahrheit zu akzeptieren, das fällt uns schwer, weil es eben bedeutet, dass wir die Fassade, die wir von uns in der Regel aufrichten, dass die bröckelt. Und das macht verletzlich und deswegen machen wir das nicht gerne.
Also sind das die Mechanismen, die im Endeffekt diese Krisen dann halt auch für uns sichtbar machen mit der Zeit, wenn wir zulassen, dass wir eben genau dieses, ich nenne es immer ganz gerne so dieses, was denken die Leute? Oder das, was man selber gesellschaftlich anerzogen bekommen hat, so dieses, ich muss funktionieren. Wenn man da, ich sag mal, die Fassade so ein bisschen runternimmt, sind das die oder das sind dann die Mechanismen, die dafür sorgen, so eine Krise überhaupt erst sichtbar zu machen und anzunehmen?
Na, ich glaube leider, und ich bin da keine Ausnahme, wir dimmen das ja nicht freiwillig runter. Wir sagen ja nicht freiwillig, okay, ich gebe jetzt mal freiwillig was von meiner Verletzlichkeit preis, sondern der Druck ist so hoch, dass diese Fassade eben bröckelt. Und ich glaube aber, im yogischen Kontext würde jeder sagen, oder Yoga würde sagen, erst wenn die Krise da ist, wenn sie wirklich da ist, erst dann ist der Weg erstmal geöffnet oder ist die Tür geöffnet, um eine wirkliche Veränderung zu bringen. Weil wir sind alle bereit, so lange dieses Bild aufrechtzuhalten, bis im sprichwörtlichsten Sinne Blut fließt. Und in deinem Fall hat es ja angefangen damit, du konntest nicht mehr atmen. Und das kann man ja durchaus auch im übertragenen Sinne geben. Da war kein Raum mehr zum Atmen. Und Atem ist Lebenskraft an sich. Und wenn ich nicht mehr gut durchatmen kann, dann habe ich keine Kraft mehr. Und das sind schon erste Zeichen. Aber ich bin sicherlich nicht die Erste, die das immer sofort gut umsetzen kann, völlig klar.
Ich mit Sicherheit auch nicht.
Ja, das trifft es nochmal wirklich, was du gerade gesagt hast. Also die Fassade. Und wir haben das im Zuge der Tagesklinik dann nochmal anders benannt. Ich habe dann gemerkt, nach den ersten Tagen, dass ich da gar keine Fassade brauche.
Das ist nämlich, glaube ich, die Erfahrung, die wir machen, wenn wir die Fassade sinken lassen und uns ohne Fassade wirklich in unserer Verletzlichkeit, um nicht zu sagen in unserer Menschlichkeit begegnen und das Gegenüber das auch macht, dann geschieht richtige Begegnung, dann geschieht Beziehung und das ist das, was uns stärkt und nährt.
Und was auch Stärke zeigt, ne? Also das ist halt auch absolut wichtig. Sabine, du sagst es gerade schon, Thema Tagesklinik. Wir gehen mal nochmal an den Punkt, wo du beim Arzt warst, der die Tore geöffnet hat, wo du sagst, der empathische Arzt. Das war zu welchem Zeitpunkt? Was, in welchem Jahr war das?
Das war Mitte 24.
Mitte 24 genau. Warst du bei dem Arzt. Genau. Und du hast aber ab Ende 23 gemerkt, dass du in diesen Strudel kommst. Das heißt, du hast im Endeffekt noch gut über ein halbes Jahr
ja.
weiter durchgezogen und hast gemerkt, okay, die Kräfte lassen nach. Dann kam das Gespräch beim Arzt. Wie war da der weitere Verlauf? Was ist ab da so passiert? Also was waren deine Schritte? Was hat der Arzt unternommen? Wir haben zum Beispiel ja auch Leute, die schnell mal in Therapie kommen, die schnell Hilfe bekommen. Wie sah dein Weg aus?
Also ich habe mich sehr schwer getan, in die Psychotherapie zu gehen. Und ich habe auch lange hin und her überlegt, weil ich mich erstmal noch um andere körperliche Probleme kümmern musste, die für mich nicht so gut waren. Ich bin zum Beispiel auch noch operiert worden im letzten Jahr im Oktober und an der Hand. Und das musste eigentlich alles noch so für mich erledigt sein und dann, dass ich mich dann in Ruhe auf die Therapie konzentrieren kann. Und ich habe eine Freundin, die auch Betroffene ist, mit der ich vor vielen Jahren zusammengearbeitet habe. Und sie war in der Tagesklinik und hat zu mir gesagt, du, ich glaube, das ist für dich der richtige Platz. Und ich habe einen sehr, sehr guten Freund seit 25 Jahren, der ist selber Sozialarbeiter und auch ein hochempathischer Mensch, der mich gut kennt und hat dann auch zu mir immer gesagt, Biene, das sollte dein Weg sein, ich kann es dir nur ans Herz legen, trau es dich und nimm das in die Hand und dann wirst du sehen, dann wird es dir besser gehen. Ja, dann bin ich dann erstmal zum Psychiater, da meine Termine wahrgenommen und habe dann dort, ich glaube nach 2 oder 3 Wochen gesagt, dass ich gerne in die Tagesklinik möchte.
Ja.
Und dann ist das dann auch so gut schnell gegangen, dass ich dann...
Ich nehme mal an, dass der Psychiater das auch sehr positiv entgegengenommen hat. Ne? Also ich kann mich noch dran erinnern, als ich damals an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, ich habe es über Monate zu Hause versucht, es wird nicht funktionieren. Ja. Als ich vor meinem Psychiater saß, ich ihm gesagt habe, ja, jetzt möchte ich aber in die Klinik, weil ich werde es nicht schaffen, kam bei ihm wirklich ein Grinsen übers Gesicht, weil er gesagt hat, ich finde es einfach super. Und da muss man auch sagen, das ist nicht selbstverständlich, ne? Dass man von alleine, also du, das ist das Schöne, du hattest in deinem Umfeld Leute, die dir Sicherheit geben konnten, die dir zumindest gut zusprechen konnten in diesem, zu diesem Thema Tagesklinik. Das waren Leute, die du natürlich jetzt auch schon kanntest, denen du vertraust, weil das ist eben nicht so selbstverständlich. Simone, was glaubst du, spielt da rein, dass Leute zum einen, es gibt die Leute, die sagen, jo, ich mache jetzt diesen Schritt und gehe in die Klinik, weil ich weiß, es hilft, und die anderen, die immer sagen, auf gar keinen Fall Klinik, das ist das Schlimmste. Was meinst du, was sind da so die Punkte bei den Leuten?
Na, ich glaube, zum einen gibt es ja nach wie vor Vorurteile zum Thema Psychiatrie, also auch was das Thema Medikamente ja oder nein angeht. Da stehe ich auf dem ganz klaren Standpunkt, Medikamente, zum Beispiel Antidepressiva, sind welche, das ist wie eine Gehhilfe. Ne? Also die Seele bekommt eine Gehhilfe, aber deswegen verändert sich die Seele nicht. Letzten Endes muss das aber jeder Patient, jede Patientin mit dem Arzt, behandelnden Arzt selber erklären. Und dann sind wir wieder beim Punkt. Ich gehe in eine Klinik, das heißt, ich bin 4 bis 6 Wochen, je nachdem, für welche Behandlung ich mich entscheide oder welche für mich indiziert wird. Ich bin quasi weg vom Fenster. Ich bin halt weg. Ich muss meinem Umfeld erklären, wo bin ich denn? Und da kann man vielleicht gerade noch Reha sagen und Reha ist wahrscheinlich noch besser beleumundet als Psychiatrie oder psychische oder psychiatrische Tagesklinik, aber letzten Endes wird man wahrscheinlich nicht umhinkommen, die Hosen runterzulassen, und das ist immer noch mit einer Stigmatisierung behaftet, obwohl, und das ist meine ganz eindeutige Erfahrung, ich wirklich niemanden kenne, der nicht schon selbst Erfahrungen mit psychischen Problemen gehabt hätte. Ob er sie nun hat behandeln lassen oder nicht, oder ob es dann in einem weiteren Familienkreis ist. Ich kenne niemanden. Wir kennen es alle. Und trotzdem müssen wir alle mit dieser Stigmatisierung dealen. Und,
das ist der Punkt. Ja. Also jeder kennt jemanden, der irgendwie...
Mindestens.
So, das ist der Punkt. Aber normalerweise entweder man selber oder halt zumindest irgendwer im Bekanntenkreis, im familiären Umfeld, da muss ich auch mal sagen, meine Familie war da früher, als das nur meine Mutter und noch jemand bei uns hatte. Ja, das war zu einer Zeit, wo davon gesprochen wurde, dass die ja verrückt sind. Das war noch die Zeit, dass man sich ja einfach mal zusammenreißen soll. Das kennen wir auch alle. Und auf einmal, Stück für Stück, kamen da noch mehr Gesichter in der Familie auf, die auf einmal Belastungen hatten. Und dann war es doch nicht mehr ganz so wild. Es hat zwar auch Jahre gedauert, das war jetzt auch erst in den letzten Jahren, wo das dann aufkam. Mit meiner Mutter, das war in den 90ern, sage ich mal, wo das so akut war. Da war die Aufklärung auch nochmal eine ganz andere. Da hatten wir auch nicht so schöne Möglichkeiten, wie jetzt über so einen Podcast aufzuklären. Aber grundsätzlich ist es halt immer wieder so, diese Stigmata, die gehen da natürlich extrem rein. Sabine, wie war denn für dich dann der Ablauf in der Klinik? Weil ich glaube, durch diesen Klinikaufenthalt kamen bei dir noch ganz andere Baustellen auf, oder?
Genau. Also für mich war es ja jetzt erst auch nochmal eine Herausforderung, auf der anderen Seite zu sitzen, Hilfe anzunehmen und nicht Hilfe zu geben.
Vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der immer so genau, viel Verantwortung
genau,
hatte.
Genau, der eigentlich immer nur für andere Menschen da war. Und dann der Moment war für mich ganz prägend, als man mir das erste Mal meine Medikamente jemand gegeben hat und nicht ich Medikamente gegeben habe. Da habe ich dann erstmal doch tief durchgeatmet. Und ein Schlüsselmoment war für mich so Tag 3. Ich habe wirklich Tagebuch geführt über jeden Tag, über die 10 Wochen. Und da lagen Karten auf dem Tisch. Da standen drauf die Frühwarnzeichen einer Depression. Und ich habe über den Tisch geguckt und habe das gelesen und habe gesagt, nehmt das weg. Ich will das nicht. Das habe ich alles, außer die Ohnmacht, aber die kriege ich gleich. Nehmt das einfach weg. Und da war für mich erstmal der Tag gelaufen. Ja. Ich habe erstmal geheult. Mhm. Geheult, was ging. Ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Mhm. Und man hat mich auch heulen lassen. Und da habe ich gedacht, Mensch, ich konnte ja jetzt hier heulen. Keiner hat was gesagt.
Ja. Ist auch mal schön, oder?
Man wurde dann aufgefangen. Es ging darum, was war denn jetzt? Und dann war für mich da so der Bann gebrochen. Und dann in der ersten Woche habe ich dann bei der Abschlussrunde gesagt, dass das hier ein Ort ist der Menschlichkeit, der Empathie und ein Ort, wo man keine Maske haben braucht, wo man so sein kann, wie man will, wo man sich fühlen kann, wie es gerade ist und sich nicht verstellen braucht. Und dass sich selber fühlen, wie es einem gerade geht, das war ganz merkwürdig.
Ja, weil du konntest dich einfach mal fühlen.
Genau. Ich wusste einfach mal, was gehauen und gestochen ist. Ja. Mhm. Und bei mir hat sich das auch so ausgewirkt. Ich bin jetzt nicht der sich so zurückgezogen hat in die Wohnung oder jetzt irgendwie gar nichts gemacht hat. Doch, die Tage gab es auch. Ja, schlimm. Aber ich bin derjenige, der flüchtet. Mhm. Fahrradfahren, laufen, raus, nicht still sitzen können, ständig andere Gedanken, Dinge nicht fertig machen zu können, auch in Gesprächen immer wieder Gedankensprünge, wo man gesagt hat, ja, wie kommst du denn jetzt darauf? Ja, die Gedanken hatte ich eben. Und dann auch das auch so in der Familie klarzukriegen mit meiner Tochter, konnte ich das dann auch ganz gut besprechen, auch mit meinem Schwiegersohn und mit dem Rest der Familie. Meine Mutter ist 86, die hat natürlich da Probleme, das auch so zu verstehen und das anzunehmen, dass ich jetzt gerade so mal anders bin. Und und in der Tagesklinik habe ich die ersten Wochen eigentlich einen Wechselbad der Gefühle gehabt. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch schöne Gefühle gibt, wenn man was geschafft hat. Mhm. und wirklich in sich reingehorcht hat oder die Gruppe einfach wahrgenommen hat, welche Dynamik sich da entwickelt hat und woran ich Spaß gefunden habe, zum Beispiel an Ergotherapie. Da habe ich gedacht, Alter, Schwede sozusagen, was ist das, ne? Und dann habe ich da so viel Spaß gefunden, habe so tolle Sachen gemacht und gerade auch die Gespräche mit meiner Bezugspflege. Pflege weiß, wie Pflege tickt. Die wussten mich natürlich genau zu nehmen und haben auch viele Sachen so aus mir rausgekitzelt. Na. Mhm. Ich habe zum Beispiel viel profitiert von Qigong. Ich habe viel profitiert von der Psychoedukation.
Vielleicht kann Simone uns einmal abholen zu Qigong.
Oh, eine alte ostasiatische, ehemals Kampfsportart, wo es aber vor allen Dingen sehr viel um Energiebündelung geht und darum geht, Energien für den eigenen Körper zur Verfügung zu stellen. Also erstmal zu entfachen und dann zur Verfügung zu stellen. Und es geht sehr viel um Zentrierung in der Körpermitte. Bauch ist unser zweites Gehirn, wie wir ja mittlerweile wissen, aber Bauch ist eben auch der Ort, an dem unser im yogischen Kontext jetzt das Selbst sitzt und in dem wir sehr viel auch unsere Standfestigkeit etablieren können. Sehr langsame Bewegungen, Qigong.
Ja. Ja. Und gerade das Langsame war für mich das Problem. Und da wurde ich wirklich sehr gut,
Job nicht.
Sehr gut abgeholt. Und ich habe da wirklich auch Aha-Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, dass mein Körper einfach mal loslässt. Ich habe gegähnt. Das war so unglaublich.
Mhm. Aber war es auch beglückend?
Ja, absolut. Absolut. Die ersten Male war ich total steif und dann wurde das dann doch ganz anders. Ne? Also.
Ja, es ist wirklich überraschend, wie sehr wir Menschen eigentlich, nicht eigentlich, sondern wie sehr wir abhängig sind davon, wirkliche Beziehungen führen zu dürfen. Und wie oft wir es dennoch nicht tun, weil wir lieber Fassade zeigen, als das, was wir wirklich denken und fühlen. Aber das Verrückte ist ja, jeder ist verletzlich. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, jeder hat Geschichten. Und diese Geschichten zu teilen, das macht uns, damit gehen wir in Beziehung. Traumata werden in der Regel in Beziehung, entstehen in der Regel in Beziehung, werden aber in der Regel auch in Beziehung wieder geheilt. Wir brauchen Beziehungen, um unsere Traumata zu heilen.
Ja, absolut. Und ich habe auch damit angefangen, mich um mich selbst zu kümmern.
Die Beziehung ist natürlich die allerwichtigste.
Die allerwichtigste. Genau. Und ich habe die Frage gestellt bekommen, was ich denn für mich machen würde. Da habe ich dann erstmal geguckt.
Also, wie hat sich das denn dann, ich glaube, es hat sich dann halt auf dein Privatleben entsprechend auch nochmal, hast du da nochmal aufgeräumt?
Ja. Ich habe mich schweren Herzens von einer langjährigen Wegbegleiterin und Freundin auch getrennt. Mhm. Und dann leider zum Jahresende habe ich dann auch meine Beziehung mit meinem Partner beendet aus vielerlei Gründen, weil mir bestimmte Sachen da überhaupt nicht mehr gut getan haben und ich auch für mich erkannt habe, dass das so nicht weitergehen kann und da auch keine Lösung gefunden haben. Das war sehr schwer, aber ich war dann noch 2 Wochen danach in der Tagesklinik und das hat dann nochmal gut Auftrieb für mich gegeben und mir ist dann gesagt worden, sie haben das erste Mal für sich selbst gesorgt. Auch wenn das schwer war,
Das ist so interessant, weil ich glaube, diesen Satz bekommen ganz, ganz viele Menschen während einer solchen Behandlung irgendwann zu hören. Ich habe ihn auch irgendwann zu hören bekommen. Ich habe ihn versucht zu verinnerlichen. Es hat auch ganz gut geklappt in den letzten Jahren, aber auch ich komme immer wieder an meine Grenzen und muss sagen, ja, da hätte ich vielleicht doch wieder ein bisschen mehr auf mich achten sollen. Es ist auch nicht so einfach. Und es ist ein Prozess, der, glaube ich, ein Leben lang anhält, was auch super wichtig ist. Simone, was sind denn aber auch Schritte für Menschen, die in ähnlichen Lagen sind? Was können erste Schritte sein, den richtigen Weg schon mal zu ebnen? Und vielleicht gibt es da ja auch schon mal konkrete Übungen, um zu erkennen, wie Wie belastet ist man wirklich?
Naja, wenn jetzt Sabine sagt, ihr Impuls war eigentlich immer das Fliehen, also Radfahren, überhaupt unterwegs zu sein, wäre für Sabine jetzt sicherlich der schlechteste Ratschlag, setz dich auf ein Kissen und meditiere. Weil dann Augen zumachen und nach innen gucken ist natürlich oder kann extremst schmerzhaft sein oder auch ungeduldig machen und so weiter. Das heißt, Qigong, also sowas kann eine gute Möglichkeit sein. Natürlich Yoga, es gibt auch MBSR oder wie heißt das, Pilates. Also ich glaube, verschiedenste Dinge, weil wir können über den Körper die Seele erreichen. Natürlich können wir die Seele auch erreichen, indem wir mit dem Körper spazieren gehen. So, aber inwieweit das dann ja vielleicht auch ein transformativer Akt wird oder ein Akt von ich gucke mich selber an, das hat ja jeder selber in der Hand, wenn er spazieren geht. Aber ich glaube, diese ganzen bewussten Körperbewegungen, die wir machen, um die Seele zu erreichen. Und wir müssen uns nicht vornehmen, auf die Matte zu gehen, Yoga machen und sagen, ich mache das jetzt, um die Seele zu erreichen. Das passiert von selbst. Mhm. Aber ich glaube, sich bewusst zu sein, Körper und Seele sind eins. Und ich kann meinen Körper über die Seele verändern. Also Menschen, die sehr eine traurige Seele haben, die gehen häufig auch mit eingeknickten Schultern. Und die schützen das Herz, indem sie die Schultern so nach vorne ziehen, weil sie das Herz nicht zeigen wollen.
Deswegen habe ich komplett verschobene Schultern.
Ja. Und wenn du aber die Schultern aufmachst und dann, jetzt, wir sitzen hier gerade alle, man sieht es nicht, wir sitzen hier gerade plötzlich alle sehr gerade.
Ja, das ist interessant, wie man dann sofort mitmacht.
Absolut.
Und sobald die Schultern auf sind, ändert sich das Empfinden von Seele und Herz. Das heißt, der Körper hat Einfluss auf die Seele hat Einfluss auf den Körper. Ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat und dann vielleicht peu à peu versucht, auch so Dinge wie, ich gucke mich jetzt selber an, nicht im Spiegel, sondern ich gucke wirklich das an, was in mir ist. Und ich, Königsdisziplin, ich bashe mich nicht für das, was ich da sehe, sondern erstmal nur, so ist es. Das sind ganz, 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 das sind große Schritte, aber das sind extremst wirkungsvolle Schritte. Und natürlich gibt es da viele, viele Techniken und ja, da muss aber jeder, glaube ich, auch selbst ausprobieren.
Absolut. Sabine, wie geht's dir heute? Was würdest du jetzt sagen, so nach den Erfahrungen?
Es geht mir körperlich erstmal schon besser. Und es geht mir insofern auch besser, dass ich verstehe, was mit mir passiert ist, warum. Ich habe Sachen an die Hand bekommen, um in gewissen Situationen entgegenwirken zu können. Ich weiß genau, wenn ich aufstehe, was der Tag bringen könnte, wie ich mich fühle und kann dann eigentlich schon anfangen zu gucken, oh, da musst du heute vielleicht das und das machen. Ansonsten ist man dann so in den Tag reingegangen. Oder ich merke zum Beispiel, wenn ich koche. Also ich mache jetzt nicht mehr alles gleichzeitig. Ich mache wirklich eins nach dem anderen. Und das tut mir gut. Also achtsam. Mhm. Achtsamkeit ist für mich eben der Begriff überhaupt, dass ich nicht mehr hin und her rase. Und mir selber Zeit gebe und mit mir auch gnädig bin. Und das ist wichtig.
Achtsamkeit ist ja überhaupt, also nicht nur ein Modewort. Das Wort gibt es im yogischen Kontext schon seit 3000, 4000 Jahren. Das also ist eigentlich kein Modewort, es wird nur gerade hat eine Konjunktur. Aber diese einfache Übung, sich mehrmals am Tag hinzusetzen und zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Also wie geht's mir gerade wirklich? Das muss man üben. Aber ich glaube, das ist extremst lohnend, weil, also erstens zieht das Leben dann nicht einfach so an einem vorbei. Und zweitens ist man in diesem wunderbaren Selbstkontakt, der sowas Köstliches sein kann. Also es ist ein mit sich selbst im Selbstkontakt zu sein, ist mit das Köstlichste, was wir Menschen erleben dürfen. Und dann stolpert man eben nicht mehr einfach in Situationen rein, die einem eigentlich nicht gut tun, weil man vorher bewusst war und genau weiß, aha, heute ist Tag, keine Ahnung, was immer dir dann morgens passiert und du weißt dann genau, heute besser keine Menschenmengen oder heute gerade Menschenmengen, whatever. So.
Jetzt habt ihr im Endeffekt mir gleich schon die Abschlussfragen vorweggenommen.
At your service.
Das ist super, finde ich klasse. Ich fasse einfach auch nochmal zusammen, denn wir sind schon am Ende der Folge. Erschöpfung ist oft nicht nur ein Jobproblem, sondern ein Zeichen, dass das ganze Leben aus der Balance geraten kann. Sich Hilfe zu holen ist nicht nur eine Lösung für die Krise, sondern eine Chance, sich selbst neu zu entdecken. Und Selbstfürsorge beginnt nicht erst dann, wenn es nicht mehr geht, sondern sollte immer ein Teil unseres Lebens sein und kann zum Beispiel auch damit beginnen, dass man sich nicht mehr selber basht. Und ich würde jetzt sagen, du hast es gerade schon gesagt, Sabine, was hättest du gern früher gewusst, ist das Thema Achtsamkeit, oder?
Das Thema Achtsamkeit.
Ja.
Achtsamkeit mit sich selbst und nicht denken, ich muss es allen anderen recht machen, damit ich irgendwie Anerkennung habe. Die Anerkennung, die hole ich mir jetzt bei mir selbst und ich versuche das. Gelingt nicht immer, aber es gelingt immer besser.
Und das ist völlig ausreichend.
Absolut.
Absolut. Simone, der Coaching-Impuls, also du hast es gerade ja auch mehr oder weniger gesagt, sich vielleicht auch einfach mal täglich mehrmals fragen, wie geht's mir eigentlich? Hast du sonst noch irgendeinen Tipp, eine kleine Übung oder sowas für ZuhörerInnen, die sich jetzt vielleicht auch in solchen Situationen befinden?
Ein guter Hinweis darauf, wie es mir geht, kann auch immer der eigene Atem sein. Also sich, wenn es einem schwerfällt, sich nach innen zu schauen und die Frage zu stellen, wie geht's mir, und da keine Antwort kommen, reicht für den Anfang und es ist genauso effektiv, den Atem begleiten. Und je länger, desto besser, aber es können auch 3 Atemzüge sein und es können 30 Minuten sein. Also einfach den Atem, einfach ist es vielleicht nicht unbedingt für Ungeübte. Gleichzeitig, jeder atmet 24 Stunden am
wir
Tag.
Atmen also, wir atmen zwar 24 alle. Stunden, ich habe aber gestern zum Beispiel, gestern hatte ich so einen Abend wieder, ich habe eine Meditation abgebrochen, es hat nicht funktioniert, ich konnte nicht atmen. Es war, da habe ich wirklich gemerkt, okay, dann war mir zwar auch klar, die Nacht wird jetzt auf jeden Fall auch Mist, aber dem gebe ich mich dann hin. Mhm. Ich akzeptiere sowas ja dann einfach für mich mittlerweile und sage, es ist jetzt, wie es ist, ich kann es gerade nicht mehr ändern. Mhm. Aber ja, mal funktioniert es besser und mal vielleicht auch wieder ein bisschen schlechter.
Und auch das akzeptieren, genau.
Das ist der Punkt. Und ich finde eigentlich, Sabines Geschichte zeigt einfach mal wieder, wie es manchmal doch vielleicht auch eine etwas größere Krise braucht, um dann wieder zu checken, dass wir eben nicht für andere Menschen leben und dass wir einfach für uns leben. Und von daher fangt an, euch selbst zu sehen, bevor euer Körper euch dazu zwingt. Vielen Dank für die Folge.
Ich danke auch. Dankeschön.
Schön, dass du da warst und vielen Dank für deine Offenheit. Anlaufstellen und Hilfsangebote rund um das Thema seelische Gesundheit findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mit der Bewertung da oder drückt die Abo-Glocke, dann verpasst ihr keine Folge mehr.
Zu viel, der Mental Health Podcast, wurde dir präsentiert von Valeara. Hosted by Lars Tins Feuerborn, Simone Hoffmann und Dr. Christian Utler. Produktion Lars Tins Feuerborn.